OneFM, der Football-Podcast.
Herzlich willkommen bei OneFL, dem Football-Podcast. Mein Name ist Emil und ich finde es fantastisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einer neuen Folge One and Five. Und ich glaube, ich muss gleich mal mit dem Thursday Night Game anfangen, bevor wir über das Wochenende sprechen. Und ich bin wie immer schockiert, entsetzt, überrascht und verblüfft über die National Football League. Immer wenn man das Gefühl hat, ey, jetzt blicke ich da langsam mal ein bisschen durch und kann vielleicht irgendwie Spiele vorhersagen, dann überzeugt einen die NFL davon, dass man eben keine Ahnung hat. Und das ist eigentlich auch die Faszination an der ganzen Sache, die absolute Unvorhersehbarkeit und die Überraschungen, die sich da stapeln. Das Spiel der New England Patriots bei den Pittsburgh Steelers war so eine Überraschung, zumindest für mich, denn das war eines der wenigen Spiele, von denen ich gedacht habe, naja, eigentlich gibt es schon ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften so richtig zufrieden sein könnten. Zumindest beide Fanlager der Teams. Die Patriots auf dem Weg, einen hohen Draftpick zu ergattern im nächsten Jahr. Und die Steelers auf dem Weg in die Playoffs. Damit wäre beiden geholfen gewesen, die Patriots verlieren, vielleicht auch knapp. Die Steelers gewinnen und damit sind eigentlich alle zufrieden. Aber genau so ist die NFL eben nicht, genauso ist Football eben auch nicht. Und jetzt sind irgendwie beide, glaube ich, nicht so ganz zufrieden. Außer vielleicht Bill Belichick, der sich so ein bisschen ins Fäustchen lacht und sich denkt, ja, schreibt mich ruhig mal ab, dann zeige ich euch, wie es läuft. Gut, Bailey Zappi wird auch zufrieden sein. Tolle Leistung, 3 Touchdowns, 1 Interception. Für 240 Yards geworfen. Mitch Trubisky hat mal wieder gezeigt, warum er eben seinen Erwartungen immer hinterhergehinkt ist, weil die Erwartungen zu hoch waren, beziehungsweise seine Fähigkeiten zu gering. Die Patriots gewinnen 21-18. Ich habe ja vorher schon gehofft, dass zumindest beide Mannschaften irgendwie einen zweistelligen Score aufs Board bringen. Das wurde komplett erfüllt. Die Patriots angefangen mit einem Touchdown auf Ezekiel Elliott. Das war ein super Drive, 75 Yards, 8 Plays, 3 Minuten 48 übers Feld gehuscht. Da habe ich schon gedacht, alles klar, was passiert hier gerade? Gekontert wurde das von den Steelers mit einem Drive über 4 Minuten, 31 Yards und dann immerhin ein Chris Boswell Field Goal und nach kürzester Zeit, zumindest in den Maßstäben beider Teams, hat man schon insgesamt 10 Punkte gemeinsam gescored. Das war mehr, als ich in der ersten Halbzeit eigentlich erwartet hätte. Und es ging munter weiter, vor allen Dingen von den Patriots im zweiten Quarter. Die Patriots mit 2 Passing-Touchdowns, beide auf Hunter Henry. Und 2 Minuten 50 vor der Pause auch noch ein Touchdown der Steelers mit Trubisky auf Diontae Johnson. Damit stand es 21-10 und ja, das waren so viele Punkte, wie ich vielleicht im ganzen Spiel erhofft hätte. Ja, und dann kam die zweite Hälfte und die lief nämlich ziemlich punktearm. Mitch Trubisky mit einem One-Yard-Touchdown-Run ohne Tush-Push, sondern einfach durch die Mitte durch und dann noch einer Two-Point-Conversion, haben dann auf 21-18 stellen können und dann war der Ofen auch aus. Die New England Patriots Defense hat genau das getan, was man erwartet hätte. Die war stark. Bailey Zappi positiv überrascht. Ezekiel Elliott auch positiv überrascht, auch im Receiving vor allen Dingen. Genauso wie Juju Smith-Schuster. 4 Receptions für 90 Yards. Und das gegnerische Team in jeglicher Hinsicht komplett untergegangen. Man hat 2 tolle Running Backs und Rushing Leader war dann eben doch Mitch Trubisky mit 30 Yards und einem Touchdown. Und auf der Receiver-Seite 57 Yards und 1 Touchdown für Johnson kann eben auch nicht genug sein. Zumindest nicht in einem Spiel, in dem die Patriots wieder gut aussehen, in dem Bailey Zappi eben nicht wie Mac Jones aussieht, sondern wie der Bailey Zappi aus der vergangenen Saison momenteweise. ich hoffe, dieser Moment dauert ein bisschen an. In der Patriots-Community wurde ja ausgerufen, protect the pick. Das hat nicht funktioniert. Und bei den Steelers sollte es natürlich weiter Richtung Playoffs gehen. Und das sieht im Moment nicht mehr so gut aus. Mit dem Loss stehen jetzt die Cleveland Browns auf dem zweiten Platz. Und mal gucken, was die am Wochenende machen. Die Steelers haben nun wirklich keinen leichten Rest-Schedule vor sich. Die Colts erwarten sie in Woche 15. Danach die Bengals, haben wir ja gesehen, dass die auch noch was auf dem Kasten haben. Dann die Seahawks auswärts. Die können, wie wir auch gegen Dallas gesehen haben, auch noch richtig gefährlich werden. Und dann in der letzten Woche in Baltimore gegen die Ravens. Das ist natürlich ein Brett. Und das Schlimmste für die Pittsburgh Steelers, gerade statistisch gesehen, in den letzten zwei Spielen, war die Tatsache, dass man jeweils gegen ein Team verloren hat, das einen 2-10-Rekord hatte. Also wirklich ganz schlecht dastand. Und beide Mannschaften, die Arizona Cardinals wie auch die New England Patriots, ja eigentlich gar keine Ambition Richtung Playoffs hatten. Und sowas tut natürlich besonders weh. Bei den New England Patriots ist jetzt vielleicht so ein kleiner Push entstanden, den wird man auch brauchen, denn nächste Woche muss man gegen die Chiefs ran, immerhin zu Hause. Danach gegen die Broncos und die Bills auswärts. Puh, auch keine leichte Aufgabe. Und am letzten Spieltag gegen die Jets zu Hause. Und das ist dann wahrscheinlich auch das vermeintlich zumindest einfachste Spiel auf der Liste. Also so richtig leicht hat man es definitiv nicht. Und mal Hand aufs Herz, Playoff-Hoffnung hatte man ja, glaube ich, sowieso keine mehr. Ich kann mir vorstellen, dass der bockige Belichick all seine Kräfte gebündelt hat und seine Ressourcen und auf dieses Spiel fokussiert hat, einfach nur um zu gewinnen und zwar aus Trotz. Ja, und was macht das jetzt mit beiden Mannschaften? New England weiterhin auf dem letzten Platz in der AFC East. 3 Siege, 10 Niederlagen. Da wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel ändern. Während in der AFC North natürlich alles doch wieder knapper geworden ist und spannender. Natürlich nicht auf einem so hohen Level, wie wir es noch vor ein paar Wochen erwartet haben. Aber die Cleveland Browns mit ihrem Backup-Quarterback ganz gut dabei. Die Pittsburgh Steelers, naja, müssen sich irgendwie durchboxen. Und Cincinnati hat ja auch mit ihrem Backup-Quarterback Jake Browning gezeigt, dass es anders geht. Und dass man eben nicht so ganz aus dem Playoff-Rennen abgeschrieben werden kann. Das, was ich aus dem Spiel für mich rausziehe, ist, man weiß eigentlich nie, was passieren kann. Und selbst wenn beide Mannschaften glücklich werden könnten, ist immer die Frage, ob beide Mannschaften auch glücklich sein wollen. Beziehungsweise, wer von der Mannschaft möchte denn was? Also, das Team will natürlich nicht verlieren. Und genau das haben die Patriots gezeigt, dass die Spieler eben nicht bereit sind, ihre Qualitäten auf dem Platz dem Draftpick unterzuordnen. Und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und bei den Steelers bricht, glaube ich, doch langsam Panik aus und man muss sich echt mal am Riemen reißen. Sonst heißt es nämlich Bye-bye-Playoffs und das wäre, so wie die Saison gelaufen ist, doch auch ziemlich schade. Man hat sich in vielen Spielen noch irgendwie zum Sieg durchgekämpft. Und wenn man am Schluss dann doch noch aus dem Playoff-Rennen geworfen wird, wäre das schon ein ordentlicher Dämpfer. Man hört auch von der einen oder anderen Stelle, gerade bei Fans, dass es da doch so den einen oder anderen Zweifler geben soll an der Personalie Mike Tomlin. Aber das ist wieder ein anderes Thema und ich würde das im Moment noch eher mit dem Hashtag Überreaktion markieren als mit irgendwas anderem. Jetzt aber ab zu den Spielen am Wochenende. Ich habe mir wieder 5 Partien rausgesucht, die ich mir besonders gerne und aufmerksam anschauen werde. Nummer 1 auf meiner Liste, die Atlanta Falcons bekommen Besuch vom Division-Rivalen aus Tampa Bay. Die Bucks im Moment auf dem 2. Platz in der NFC South, direkt hinter Atlanta. Und mit einem Sieg von Tampa Bay würde sich das wieder ausgleichen. Also Atlanta mit einem Rekord von 6-6, während Tampa Bay mit 5 Siegen und 7 Niederlagen dasteht. Also die NFC South durch ihre, ich würde jetzt mal sagen, Mittelmäßigkeit, was überhaupt gar nicht böse gemeint ist, ja, recht spannend noch. Denn Atlanta, Tampa Bay und New Orleans haben noch fast identische Chancen, als Division-Sieger in die Playoffs einzuziehen. Die Bucks haben in den letzten 5 Spielen 3-mal Federn gelassen, aber eben letzte Woche gegen Carolina knapp gewonnen, 21-18, während die Falcons auch 3 Spiele in den letzten 5 verloren haben, allerdings die letzten 2 für sich entscheiden konnten. Einmal gegen die Jets letzte Woche und in der Woche davor gegen den Division-Rivalen aus New Orleans. Das Spiel habe ich mir vor allem deswegen rausgesucht, um dann vielleicht doch mal ein bisschen Klarheit in der NFC South zu bekommen. Das wünsche ich mir eigentlich schon die ganze Zeit, aber es geht da einfach hin und her. Man stiehlt sich den einen Sieg und schenkt sich wieder den anderen. Und am Schluss kommt dann eben so eine Tabellensituation raus, wie sie eben ist. Das Einzige, was da klar ist, wie schon erwähnt, Carolina ist raus aus dem Playoff-Rennen als erste Mannschaft von allen 32 Teams in der NFL. Und somit sind nur noch 3 Teams übrig, die um die NFC South kämpfen. Wenn ich mir die Quarterbacks der 3 Teams angucke, dann habe ich schon das Gefühl, dass Atlanta und Tampa Bay da im Moment gerade schon ein bisschen besser aufgestellt sind. Baker Mayfield macht sich langsam. Desmond Ridder hat in den letzten 2 Spielen auch, würde ich sagen, über seinen Möglichkeiten gespielt. Und auch das Orakel ist sich vollkommen unschlüssig. 50-50 wird da ausgegeben. Deswegen glaube ich, das Spiel könnte uns eine kleine Idee davon geben, wer denn Division Leader werden könnte. Das letzte Mal trafen beide Mannschaften im Oktober aufeinander. Und die Falcons konnten das Spiel 16-13 für sich entscheiden. Also eine sehr knappe Kiste, wenig Punkte und naja, das war da nicht unbedingt ein Augenschmaus, aber hey, jetzt geht's um die Playoffs. Ich glaube, da wird einfach gekämpft, was das Zeug hält. Statistisch gesehen haben die Bucks auf jeden Fall überall das Nachsehen im Vergleich zu den Falcons, sei es in der Offense, in der Defense, im Passing oder im Rushing. Irgendwie kommt man da nirgendwo so richtig hinterher. Trotz dessen ist das Rennen noch knapp. Die Falcons besonders in der Defense gerade ziemlich gut aufgestellt. Und wie wir vor Beginn der Saison schon erwartet haben, funktioniert das Laufspiel bei den Falcons ausgezeichnet, was natürlich zum großen Teil auch an Bijan Robinson liegt. Mit insgesamt 756 Rush Yards und 3 Touchdowns ist er auf jeden Fall richtig gut dabei. Da beide Mannschaften Division-Rivalen sind, gab es natürlich auch in der Vergangenheit schon einige Spiele, die beide Teams gegeneinander bestreiten durften. Insgesamt 45 an der Zahl, 22 konnte Atlanta für sich entscheiden und 23 Mal waren die Bucks siegreich, also schon ziemlich ausgeglichen. Den größeren Druck, das Spiel zu gewinnen, haben auf jeden Fall die Bucks, denn wenn man sich den Schedule anschaut, haben die es direkt nach Atlanta mit Green Bay zu tun und mit den Jaguars. Das sind ja im Moment gerade wirklich keine leichten Aufgaben. Die Falcons wiederum dürfen dann in der Woche drauf gegen Carolina ran. Das ist, wie wir ja wissen, relativ gut machbar. Und danach gegen die überraschend guten Indianapolis Colts. Klar, da kann man auch ohne Probleme verlieren. Allerdings, wenn man eben gegen Tampa und gegen Carolina gewonnen hat, sollte die Tabellensituation in der Division relativ klar und der Weg in die Playoffs so gut wie geebnet sein. Und bei den Wettanbietern sind die Atlanta Falcons leicht favorisiert mit 1,5 Punkten vorne. Scheint eine ziemlich knappe Geschichte zu werden und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da kein kampfloses Match der beiden Teams im Mercedes-Benz-Stadium zu Atlanta sehen werden. Und da ich in der NFL schon auch immer an Trends glaube und der Trend in der NFC South ganz eindeutig dahin geht, dass alle Mannschaften sich abwechseln, was die Führung angeht, glaube ich, dass die Tampa Bay Buccaneers das Spiel für sich entscheiden werden. Es wird knapp, aber ich glaube, Baker Mayfield hat sich so ein bisschen gefangen und auch so ein bisschen in Rhythmus gespielt, während bei Desmond Ridder, dem Braten, dem traue ich noch nicht so ganz. Im nächsten Spiel treffen 2 sehr ungleiche Mannschaften aufeinander. Zum einen hat man in die eine Mannschaft sehr viel Hoffnung gesetzt und ist auch bis jetzt nur zeitweise mal kurz enttäuscht worden. Während beim anderen Team wundern sich, glaube ich, viele Leute, dass da überhaupt noch von Playoffs gesprochen wird. Und zwar geht es hier um das Spiel der Los Angeles Rams in Baltimore gegen die Ravens. Das klingt vom Rekord her nach einer ziemlich eindeutigen Geschichte. Die Rams stehen gerade bei 6-6 und versuchen sich den 2. Platz zu sichern in der NFC West und dann eben auch einen Platz für die Wildcard, während die Baltimore Ravens in der AFC North eigentlich schon so gut wie gesetzt sind als Division-Sieger und damit eben auch als fester Playoff-Kandidat. Die Ravens haben in den letzten 5 Spielen gerade mal einmal verloren und das ganz knapp und überraschend gegen Cleveland. Während die Rams, naja, mal gewonnen und mal verloren haben, aber im Moment gerade auf einer Siegestraße sind die letzten drei Spiele gegen Seattle, Arizona und Cleveland konnte man gewinnen. Davor unterlag man gegen Dallas und Green Bay, beides auf eine ziemlich üble Art und Weise und irgendwie hat man sich dann auch selber wieder aus dem Dreck gezogen und mischt jetzt im Playoff-Rennen ordentlich mit. Die Ravens sind bei den Wettanbietern und eben auch beim Orakel klarer Favorit. Das liegt natürlich auch daran, dass man zu Hause spielt, der Rekord besser aussieht und natürlich das Team über die Saison hinweg deutlich stärker ausgesehen hat als das der Rams. Aber ich glaube, da könnte uns eine kleine Überraschung erwarten, denn die Rams haben in dieser Saison schon öfter mal gezeigt, dass sie gegen starke Mannschaften auch bestehen können. Die offiziellen Statistiken der NFL zeigen mir ganz klar, dass die Rams sich überall im Mittelfeld aufhalten. Man ist irgendwo auf Platz 14 oder auf Platz 15, sei es Offense, Defense, Passing oder Rushing. Während die Ravens, die sind da schon so ein bisschen spezialisierter unterwegs. Im Rushing ist man Erster, die Defense ist auf dem zweiten Platz. Allerdings hat man im Passing ordentlich Probleme. Da liegt man im Moment gerade auf dem 20. Platz. Im Januar 2022 sind die beiden Teams das letzte Mal aufeinander getroffen und die Rams konnten das Spiel knapp 20-19 für sich entscheiden. Und das war eines von gerade mal 7 Spielen, die beide Teams gegeneinander bestritten haben. 4-mal davon war Baltimore siegreich und 3-mal davon die Rams. Und die nächsten Spiele sprechen auch eine ziemlich klare und eindeutige Sprache, nämlich dass Baltimore es noch ganz schön schwer hat in der Saison. Man muss noch auswärts gegen Jacksonville ran und gegen die 49ers. Das sind beides Teams, wo man alles aus dem Hut zaubern muss, was man zur Verfügung hat. Die Rams haben es da deutlich einfacher zu bekommen. 2-mal Besuch, 1-mal von den Washington Commanders und 1-mal von den New Orleans Saints. Also beide Spiele mindestens auf Augenhöhe, zumindest auf jeden Fall machbar. Und da ich mich ja immer zwinge, mich zu entscheiden, muss ich auch jetzt wieder abliefern. Ich wäre bei den Rams, denn da sehe ich den Druck, der gerade da ist. Denn wenn man jetzt nicht dann auch weiterhin gewinnt, war es das für die Saison mit den Playoffs. Während Baltimore da einfach noch ein bisschen mehr Toleranz für Fehler hat. Und naja, der zweite Platz mit Cleveland, da liegt ja eben schon auch noch ein bisschen Luft dazwischen. Und da kann man dann auch mal patzen, so wie man es in der Saison ja auch schon gegen Indianapolis, Pittsburgh und eben auch Cleveland gemacht hat. Das waren alle Spiele, die man nicht hätte verlieren müssen, hat man dann aber eben doch und vielleicht passiert es jetzt auch wieder gegen die Rams. Ich könnte mir vorstellen, dass es da eine kleine Überraschung gibt, eben weil die Rams müssen und Baltimore einfach nur kann. Die Jacksonville Jaguars fahren nach Cleveland und dürfen dort die unbequemen Browns besuchen. Sicherlich keine angenehme Aufgabe, zumal beide Teams ein Problem vereint, nämlich das gute alte Quarterback-Problem, das in dieser Saison ja überdurchschnittlich viele Teams heimgesucht hat. Trevor Lawrence ist noch questionable, aber ich nehme an, dass der sich das nicht nehmen lässt zu spielen, während Dorian Thompson-Robinson zurück ist, nachdem Joe Flacco letzte Woche gegen die Rams nicht wirklich hat überzeugen können. Das ist gut und das könnte auch so ein bisschen ein Wegweiser sein, wie es bei den Browns natürlich weitergeht, denn Dorian Thompson-Robinson hat gegen die Steelers gewinnen können. Das war vor 3 Wochen wirklich kein schönes Spiel, aber es war eben ein Sieg, 13-10, und deswegen ist man überhaupt noch im Rennen. Die Woche danach hat man gegen Denver verloren und dann eben gegen die Rams auch nicht abliefern können mit dem besagten Joe Flacco. Jetzt ist die Frage, was kann Dorian Thompson-Robinson reißen, beziehungsweise kann Trevor Lawrence spielen und wenn, in welcher Verfassung? Das letzte Spiel der Jaguars hat man verloren, wenn auch relativ knapp, gegen die Cincinnati Bengals, gegen den Backup-Quarterback, der sich ja wirklich mehr als gut angestellt hat, in der Overtime. Ich stelle mir jetzt die Frage, wie tief sitzt der Stachel bei den Jaguars nach der Niederlage gegen Cincinnati? Wie stark kann Trevor Lawrence, wenn er überhaupt spielen kann, auf dem Feld sein? Wie stark beeinträchtigt ihn seine Verletzung? Und wie stark ist Dorian Thompson-Robinson nun wirklich? Wie gesagt, gegen Pittsburgh hat man da nicht so wahnsinnig viel gesehen. Das war eben auch wieder eine Abwehrschlacht, wie wir es eben in der AFC North im Moment gerade sowieso gewohnt sind. Das große Orakel ist ganz klar bei den Browns und sagt, mit 60%iger Wahrscheinlichkeit werden die das Ding nach Hause schaukeln Und auch die Wettanbieter sind sich ziemlich klar, dass der Favorit auf jeden Fall die Cleveland Browns sind, auch wenn das nicht so ganz eindeutig aussieht. Unter ganz schlechten Umständen sehen wir auch ein Spiel zwischen CJ Beathard und Joe Flacco, was natürlich sozusagen Worst-Case-Szenario wäre und das Spiel, glaube ich, von seiner Attraktivität her deutlich mindert. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass beide Starting-Quarterbacks oder jetzt Starting-Quarterbacks auch auflaufen werden und dass wir, naja, zumindest ein genaueres Bild von Dorian Thompson-Robinson bekommen und eben auch davon, wie fit Trevor Lawrence bzw. wie nicht fit und verletzt Trevor Lawrence im Moment gerade ist und wo die Reise noch in dieser Saison für die Jaguars hingehen kann. Insgesamt hat man 16 Mal gegeneinander spielen dürfen, die Browns haben davon 6 gewonnen und die Jaguars 10. Das Team aus Cleveland hat ganz klar die Nase vorn, was die Defense und das Rushing angeht. In der Defense ist man da gerade Erster in der gesamten NFL und im Rushing belegt man den 7. Platz. Zwei sehr klassische Stärken für die Browns und eben für Teams der AFC North, das kennt man ja aus der Geschichte sehr oft so. Die Jacksonville Jaguars wiederum sind im Passing richtig stark aufgestellt. Unter anderem, weil Trevor Lawrence Trevor Lawrence ist und er eben auch zwei so gute Anspielstationen wie Christian Kirk und Calvin Ridley an seiner Seite hat. Beide kommen insgesamt auf fast 1500 Receiving Yards und insgesamt 8 Touchdowns. Davon können sich die Browns wiederum eine große Scheibe abschneiden. Das läuft bei denen noch nicht wirklich rund. Das liegt aber auch am Quarterback-Karussell, mit dem die Browns im Moment doch relativ regelmäßig fahren. Das Spiel ist unter Vorbehalt in meinen Top 5 Spielen des Wochenendes, weil natürlich viel davon abhängt, wer nun spielt. Wenn die beiden geplanten Starting Quarterbacks auf dem Feld stehen werden, bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine gute und ansehnliche Partie wird, die uns eben auch sagen wird, wie es mit der AFC South weitergeht. Da schieben ja Indianapolis und Houston wirklich ordentlich von hinten an und machen Druck auf Jacksonville. Und die AFC North scheint zumindest entschieden zu sein, aber naja, wir reden hier über die NFL. Außerdem möchte ich einfach wissen, was ist mit Dorian Thompson-Robinson? Der hat mich in der Preseason richtig abgeholt und deswegen würde es mich auch freuen, wenn das jetzt bei den Browns für ihn auch was wird. Wichtig noch zu erwähnen, Amari Cooper und Kareem Hunt, beide questionable bei den Browns. Wird auch noch die Frage sein, ob die spielen können. Und Christian Kirk, der Receiver der Jacksonville Jaguars, ist im Moment gerade auch auf IR, wird also nicht spielen können, was die ganze Aufgabe natürlich auch nicht leichter machen wird. Ich hoffe auf ein spannendes Spiel, gehe aber mit den Jacksonville Jaguars, weil ich glaube, Trevor Lawrence kann, auch wenn er zumindest leicht angeschlagen ist, immer noch sehr gut abliefern. Und naja, ich glaube, da hat man Cincinnati letzte Woche einfach ein bisschen unterschätzt und das wird ihnen jetzt mit den Browns, glaube ich, nicht nochmal passieren. Also knappe Kiste. Ich hoffe, das wird so interessant, wie ich mir das vorstelle, aber das hat man natürlich nicht in der Hand. Und Verletzungspech kann ja bekanntlich jeden guten Gameplan zerstören. Was in der letzten Saison als Topspiel galt, ist in dieser dann doch eher, naja, solides Mittelmaß, würde ich sagen. Das liegt zum einen daran, dass die Buffalo Bills mit einem Rekord von 6-6 dastehen und gar nicht so dominant in der AFC East schalten und walten wie erwartet. Und zum anderen liegt es auch daran, dass die Kansas City Chiefs ab und an dann eben doch mal in dieser Saison durch das Tal der Trauer und der Tränen müssen. Das spiegelt sich im Moment noch nicht ganz so extrem im Rekord wider. Da steht man gerade bei 8 Siegen und 4 Niederlagen und ist in der AFC West weiterhin auf dem ersten Platz. Und daran wird sich jetzt, glaube ich, auch gar nicht so wirklich was ändern, aber man tut sich eben schwerer als in den letzten Jahren. Das eine Problem, natürlich altbekannt, die Receiver, die eben nicht da sind, von Anfang an nicht da waren und man einfach denkt, man hat Travis Kelce und das muss reichen, alles andere ist nettes Beiwerk. Das funktioniert oftmals, aber eben auch nicht immer, wie wir in dieser Saison gesehen haben. Und zum anderen, jetzt im Moment gerade, was das Spiel heute Abend angeht, besonders dramatisch, Isaiah Pacheco, der Number One Running Back der Chiefs, kann heute Abend nicht auflaufen. Der ist im Moment im Injury Report unter dem Status Out zu finden. Das macht das Spiel deutlich brisanter, als es vielleicht noch vor ein paar Wochen gewesen wäre. Die Bills versuchen sich irgendwie wieder ranzuschleichen, schaffen es aber dann doch nicht. Letztes Spiel in der vorletzten Woche gegen Philadelphia in Philadelphia. Man hat sich wacker geschlagen, ist in Führung gegangen, hat dann knapp in der Overtime 37-34 verloren und danach eben die Bye-Week gehabt. Vielleicht bringt das neuen Schwung rein. Wie gesagt, das Spiel gegen die Eagles war alles andere als schlecht. Und in der Woche davor gegen die Jets eindeutig gewonnen, was aber, wie wir alle wissen, in dieser Saison nicht unbedingt die größte Aufgabe ist. Die Chiefs tatsächlich auch in einem Wechselbad der Gefühle, wenn man sich die letzten 5 Spiele anschaut. Gegen Green Bay verloren, gegen Las Vegas gewonnen, gegen Philadelphia verloren, gegen Miami gewonnen hier in Deutschland und dann wieder gegen Denver verloren. Also ein Hin und Her. Man hat sich eben am Anfang der Saison ein kleines Polster aufbauen können und hat dann jetzt aber eben doch federn lassen müssen. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen im allwissenden Orakel wieder. Das sieht nämlich die Bills leicht vorne mit 55%. Und das, obwohl die Bills auswärts im Arrowhead Stadium spielen müssen, das will was bedeuten. Bei den Wettanbietern übrigens sind die Chiefs hauchzart favorisiert. Und wenn wir uns jetzt die nackten Zahlen anschauen, dann muss ich sagen, wow, was ist denn da los? Wieso haben die Bills 6-mal verloren? Wenn man die 4. beste Offense der Liga hat, da kann doch was nicht stimmen. Und die Defense ist auf dem 11. Platz. Also das klingt für mich jetzt eigentlich nicht nach einem Verliererteam oder nach einem Team mit einem ausgeglichenen Rekord, sondern nach einer Mannschaft, die ganz klar in die Playoffs gehört. Genauso wie die Chiefs, da ist man in der Offense gerade 9. Und die Defense, was in dieser Saison das Herzstück der Chiefs zu sein scheint, liegt auf Platz 4 insgesamt. Und das ist wirklich nichts, was man vor der Saison erwarten hätte können. Mahomes und auch Kelce haben ja schon in einigen Interviews erwähnt, wie stolz sie auf die Defense sind und dass sie denken, dass es die beste Defense in der NFL ist. Ich glaube, das muss man auch so sehen, wenn einem eben öfter mal die Defense dann doch den Arsch rettet. Was willst du dann auch sagen? Da muss man eben auch dankbar sein. Aber wir müssen uns natürlich davor hüten, die Chiefs schlechter zu machen, als sie sind. Das wäre ein fataler Fehler, denn natürlich funktioniert die Offense ab und an, aber eben nicht so zuverlässig, wie wir es in den letzten Jahren gewohnt waren. Und Mahomes als fantastischer Quarterback, der er nun mal ist, kann aber eben trotzdem nicht alles in der Offense regeln. Klar, der Quarterback ist die wichtigste Position im Football und offensiv sowieso, aber trotzdem braucht man dann schon auch noch den einen oder anderen Spieler, der auf einem ähnlichen Niveau mitspielen kann. Beide Mannschaften haben übrigens in der Vergangenheit insgesamt 16 Spiele gegeneinander spielen dürfen, 7-mal haben die Chiefs gewonnen und 9-mal die Bills. Da ist man also statistisch noch ein klein wenig in Führung, aber naja, das ist eben alles nur Geschichte. Wichtig ist, was heute Abend um 22.25 Uhr passiert. Ob das jetzt ein Shootout wird oder ob die Defenses beider Mannschaften richtig abliefern, kann man im Moment nicht klar sagen, weil eben die Chiefs dann doch eben auch offensiv mal richtig klicken und wer weiß, wie sauer Kelce und Mahomes sind und es eben allen zeigen möchten. Und zum anderen, naja, der Unsicherheitsfaktor bei den Bills ist eben Josh Allen. Das läuft ab und an auch richtig toll, wie gegen die Eagles. Da hat er fast fehlerfrei gespielt und das war wirklich genau so, wie man sich das von ihm wünscht. Aber es waren in den vergangenen Spielen auch echt viele Patzer dabei, wo dann eine Interception nach der anderen geworfen worden ist. Und das muss eben abgestellt werden. Die Frage ist, wie kommen die Bills aus der Bye-Week, beziehungsweise wie lange hat Kansas City noch an der Niederlage gegen Green Bay zu knabbern? Da ich glaube, dass die Bye-Week für die Bills gar nicht zu einem schlechten Zeitpunkt gekommen ist, weil man gut gespielt hat und eben knapp verloren hat, lässt sich da auch noch einiges rausholen, was die noch im Tank haben. Der Injury Report der Bills sieht auch relativ kurz aus. Man hat also auch einige Leistungsträger wieder zurück im Team und deswegen glaube ich, die Bills machen das Rennen. Auch da wieder, die müssten, während die Chiefs können und dürfen, aber der Druck eben nicht ganz so stark ist, obwohl es für die Chiefs natürlich ungewöhnlich wäre, 2 Spiele in Folge zu verlieren. Und zu guter Letzt das Top-Spiel der Woche, anders kann man es glaube ich gar nicht sagen, zumindest was den Rekord angeht, die 10-2 Eagles gegen die 9-3 Cowboys. Division-Rivalen und das macht die ganze Sache natürlich noch ein bisschen pikanter. Die Cowboys zu Hause in dieser Saison eine Macht, bis jetzt kein einziges Mal verloren und 6-mal gewonnen und das in einer Manier, die einem Ehrfurcht einflößt, denn man macht Punkte über Punkte und die Cowboys haben eben auch die letzten 4 Spiele in Folge gewinnen können. Okay, das waren nur die Giants und die Panthers und die Commanders und die Seahawks. Klar, das sind jetzt nicht die 4 Top-Teams der NFL und wenn man sich eben diese 9 Siege der Cowboys anschaut, dann stellt man eben auch fest, dass die Cowboys halt tatsächlich auch eher nur gegen schwächere Teams mit schlechteren Records gewinnen konnten. Gegen die großen Gegner und Arizona hatte man dann doch das Nachsehen, also Philadelphia und San Francisco beide siegreich gewesen, allerdings zu Hause, was natürlich auch einen großen Unterschied machen kann. Die Eagles kommen aus einer Niederlage gegen die 49ers, sind entweder stinksauer und wollen die Cowboys noch mehr als sowieso schon in Grund und Boden spielen oder stecken den Kopf vielleicht doch ein bisschen in den Sand. In den Medien wird ja drüber gesprochen, dass Jalen Hurts vielleicht gar nicht so toll sein mag, wie man denn denkt, was natürlich eine absolute Frechheit ist. Wenn der Mann eben ein Spiel verliert, beziehungsweise 2 in der Saison gerade und 10 gewinnt, dann wird das alles nicht so schlimm sein, wie man das jetzt gerade hinstellen will. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon, da immer gleich alles übers Knie zu brechen und Spieler gleich schlecht oder gut zu reden. Das haben wir jetzt ja auch nach dem ersten Spiel von Will Levis gesehen, dass man da eben doch vorsichtig sein muss, ohne dem Mann jetzt zu nahe treten zu wollen. Denn der kann vielleicht auch was, das braucht eben noch ein bisschen. Aber man sollte eben nicht immer gleich auf alles sofort reagieren. Die Regular Season hat 18 Spieltage und selbst danach kann man einen Spieler nicht hundertprozentig beurteilen. Und naja, sind wir einfach ehrlich, Jalen Hurts spielt gut, der macht viele Sachen richtig und ja, verrückt, der macht halt auch mal was nicht richtig und eben Fehler. Das kann alles passieren, also über Bord mit dem Gedanken. Und da widme ich mich dann doch lieber den positiven Trends, denn Dak Prescott sieht in den letzten Spielen einfach richtig gut aus, macht viele Yards und wenig Fehler und deswegen sind die Cowboys im Moment auch noch ganz dick im Geschäft, was die Playoffs angeht. Und auch ziemlich gut im Rennen, was die NFC East-Krone angeht. Da liegt man gerade auf dem 2. Platz hinter den Eagles. Und wenn man das Spiel gewinnen sollte, könnte sich das wieder in eine ganz andere Richtung bewegen und die Division deutlich spannender machen, als sie sowieso schon ist. Aber um mich und euch jetzt gleich wieder auf den Teppich zu bringen, wenn ich mir jetzt die nächsten 2 Spiele der Cowboys anschaue und der Eagles, stelle ich eben auch fest, dass die Cowboys danach eben gegen die Bills ran dürfen und gegen die Dolphins jeweils auswärts. Puh, und die Eagles, naja, die dürfen zu Hause gegen Seattle spielen. Die sind ja im Moment nicht Fisch, nicht Fleisch. Und in der Woche drauf, am ersten Weihnachtsfeiertag gegen die Giants. Und die würde ich jetzt zumindest mit dem Label schlagbar markieren. Also die Aufgabe für Dallas mit Sicherheit keine leichte. In den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es insgesamt 49 Spiele zwischen beiden Teams. 26 Mal konnten die Eagles gewinnen und 23 Mal die Cowboys. Und wie schon erwähnt, das letzte Mal haben beide Mannschaften gegeneinander im November diesen Jahres gespielt. Und die Eagles haben das Match 28-23 für sich entscheiden können. Allerdings natürlich zu Hause. Die rohen Statistiken lieben die Cowboys und können so gar nichts mit den Eagles anfangen. Die Cowboys in der Offense auf Platz 5, in der Defense insgesamt auf Platz 3. Das haben wir ja die ganze Saison über zum Großteil gesehen. Das Passing liegt auch auf dem 3. Rang, also richtig stark. Nur im Rushing, da ist man, ich würde nicht sagen schwach, aber eben ein bisschen schwächer. Da liegt man auf Platz 12, was aber immerhin grob das obere Drittel der Liga widerspiegelt. Und die Eagles, naja, die sind vor allen Dingen in der Defensive weit weg von dem, wo sie mal waren. Im Moment gerade 21., was kein guter Wert ist. Man lässt einfach viel zu viele Punkte zu. Die Spiele sind auch oft einfach zu knapp gewesen. Die Cowboys, wenn sie gewonnen haben, haben den Gegner eigentlich fast schon vernichtet, gerade was die Punkte und das Punkte-Gap angeht. Die Eagles machen das nicht so. Die halten jedes Spiel eben doch so knapp, wie es sein muss. Natürlich hatte man da auch mal einen Ausreißer nach oben, aber das war nichts Konstantes. Und wie ich es schon öfter mal erwähnt hatte, springt man eben doch oft nur so hoch, wie man muss und lässt die Spiele manchmal doch gefährlich zu knapp werden. Ab und an. Die kleine Problematik, die die Cowboys im Laufspiel haben, weitet sich vielleicht auch noch ein bisschen aus. Rico Dowdle, zweiter Running Back der Cowboys, im Moment noch questionable. Und bei den Eagles Julio Jones, Wide Receiver Veteran, im Moment gerade auch questionable, was wahrscheinlich aber nicht so extrem ins Gewicht fallen wird. Und wenn man über die beiden Mannschaften spricht, ja, dann geht's öfter eher doch nicht um die Quarterbacks, sondern um die Receiver beider Teams, nämlich die Nummer 1 bei den Eagles, AJ Brown, mit insgesamt 1164 Yards und 7 Touchdowns. Und jetzt haltet euch fest, CJ Lamb auf der anderen Seite für die Dallas Cowboys mit 1182 Yards und auch 7 Touchdowns. Ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden Jungs für das Spiel ein Battle am Laufen haben, wer schlussendlich der bessere Receiver ist. Das Orakel wurde natürlich auch befragt und das sieht die Cowboys ziemlich klar vorne mit 65% und ist sich da auf eine seltsame, magische Art und Weise einig mit den Wettanbietern. Die sehen die Cowboys auch vorne mit immerhin 3 Punkten und gehen auch von einem Highscoring-Game aus. Also Over-Under liegt bei 52. Ich kann mir vorstellen, das wird deutlich geknackt, aber bitte wettet nicht und schon gar nicht wegen meinen Vorhersagen. Und für mich die entscheidende Frage, können die Cowboys auch gegen starke Teams gewinnen und sind damit eben auch gerüstet für die Playoffs oder läuft es eben, wie es die letzten Jahre immer gelaufen ist? Ich tippe, weil ich möchte, dass die NFC East spannend bleibt, auf die Cowboys. Kann mir aber vorstellen, dass es ganz anders läuft. Prescott und Co. die Nerven verlieren und die Eagles mit einem Sieg die Division vorzeitig entscheiden würden. Das war's wieder mit unseren 5. Weiter geht's mit einem kleinen Programmhinweis. Nur zur Information für euch. Holt schon mal den Terminkalender raus. Nächste Woche gibt es sogar Samstagsspiele und zwar 3 an der Zahl. Und ich werde versuchen, 2 Folgen in eine zu packen. Zum einen den Coffee Break und die 1&5 in einer großen Sonderfolge. Also schaltet auf jeden Fall ein. Und schaut doch mal bei Instagram rein, da gibt es auch immer Neuigkeiten zu uns, genauso wie bei X. Du findest uns unter 1_F_L. Ich würde mich freuen, wenn du da mal reinschauen würdest. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen klasse Footballabend mit tollen Spielen, netter Gesellschaft und vor allen Dingen auch gutem Essen und Getränken. Wir hören uns nächste Woche wieder, ich freue mich schon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.